ein Tempel, der zu meinen Lieblingstempeln gehört, ist der Tempel von Murari, von Sharanga Thakur. Dieser Tempel ist eingefriedet in eine große Mauer, hat einen Innenhof, einen größeren Innenhof und dann zwei Deities, zwei Parada und Krishna Deities. Einmal die Deities von Sharanga Thakur und dann gleich daneben noch ein zweites Set von Deities, die Deities von Vrindavan Das Thakur. Nun, in dem Innenhof dieses Tempels gibt es einen Baum, der ungefähr so dick ist. Und dann nochmal daneben einen zweiten Baum, der so dick ist. In diesem Baum lebten bis vor kurzem zwei weiße Eulen, die jeweils, wenn die Arti begann zu den Deities, aus ihren Löchern hervorkamen und die Arti betrachteten. Zwei weiße Eulen. Ich weiß nicht, ob eine von euch immer mit mir in Vrindavan war. Da gab es eine Szene, wo ich mit den Devotees gegangen bin und wir gingen an einem Baum vorbei und da waren auch zwei weiße Eulen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch da war. Du warst nicht gewählt, aber. Und wir hielten dann an, die Eulen kamen aus dem Baum hervor, so groß. Und wir standen vor denen und chanteten Mantren und die Eulen hörten das und antworteten auf Eulensprache. Nicht auf, was sie genau sagten, weiß ich nicht, aber es hatte viel mit Wertschätzung zu tun, mit dem Annehmen der Mantren und dem Ausdrücken von Bekanntschaft. Also so ähnlich war das. Das kam so feelingmäßig rüber. Nun, in den Schriften weiß man, überall, wo zwei weiße Eulen sind, das heißt, dass das zwei große Sadhus sind, die waren in ihrem vorangegangenen Leben als Sadhus da und sind wiedergekommen als zwei weiße Eulen. Es ist immer ein Paar. Und die sprechen die ganze Zeit über spirituelle Themen auf Eulensprache miteinander und kommen eben zu jeder Art hervor. Weil gestern haben wir angefangen, über Wunder zu sprechen. Dies ist ein weiteres Wunder für eure Sammlung. Die kommen also zu jeder Art vor, verfolgen das und ziehen sich danach zum Helden wieder zurück, solange es noch unter Tage ist. Nun, dieser Ort, also diese beiden Bäume haben eine ganz wichtige Bedeutsamkeit. Nicht nur, dass da zwei weiße Eulen drin leben, sondern diese Bäume waren vor einiger Zeit am Austrocknen und am Sterben. So, Sharanga Thakur chantete dort, ein Associate von Chaitanya Mahaprabhu, und ich kann mich erinnern, gehört zu haben, dass eines Morgens Chaitanya Mahaprabhu unvermittelt und unangekündigt da ankam. Und er zeigte auf die Bäume, die ein Wegsterben waren, und fragte: Sharanga, was ist die Zukunft dieser Bäume? Sharanga schaute sich die Bäume an, die also ohne Leben waren, und sagte: Was immer du ihm für Barmherzigkeit gibst, das ist die Zukunft dieser Bäume. Daraufhin nahm Lord Chaitanya beide Hände, ging zu den Bäumen hin und umarmte sie, gab ihnen eine Prema-Umarmung und die Bäume erwachten zu neuem Leben und bald waren Sprösslinge da und sie leben noch heute. So, nachdem Chaitanya Mahaprabhu das getan hatte, sagte er zu Sharanga: Sharanga, genauso wie ich diesen Bäumen Leben gegeben habe, so möchte ich von dir, dass du den bedingten Lebewesen, die tot sind ohne spirituelles Wissen, Leben gibst. Ich möchte, dass du Jiva Daya zeigst, Barmherzigkeit gegenüber den Lebewesen. Und Sharanga Thakur wusste, was das bedeutete. Lord Chaitanya erwartete von ihm, dass er aus seiner Einsiedelei hervorkam und Menschen seine Barmherzigkeit erwies. So, Sharanga Thakur sagte: Wenn das dein Wille ist, mein Herr, so soll dieser Wille geschehen. Am nächsten Morgen, es war noch ganz dunkel, wachte Sharanga Thakur auf, wie es jeden Tag tat, und machte sich noch in der Dunkelheit auf den Weg zum Ganges. Im Ganges nahm er sein Bad, und als er so sein Bad nahm, kam plötzlich etwas an seinen Körper getreten. Genau. Mein Opa. So war das. Und jetzt, er stieß das von sich weg, aber es kam wieder an seinen Körper getreten. Da stieß er es wieder von sich weg. Aber es kam aufs Neue auf seinen Körper getrieben. Und so nahm er es plötzlich schieb es so ganz, zog es so ganz langsam vom Ufer, wo er es an den Ufer schlug. Ich habe jetzt verlangt, wieder Englisch gesprochen, dass mir die Vergangenheitsdeklination ist. Im Augenblick nicht so meine Stärke. Kommt ja was. Dann war fertig mit seinem Bad. Die Sonne ging frisch am Morgen auf und er sah, was da am Ufer auf ihn wartete. Es war der Leichnam eines Kindes. Der war aufgebahrt worden auf eine Bahre aus Holz, mit einem Harinam-Chatter bedeckt worden und wartete jetzt in den Strahlen der aufgehenden Sonne. Sharanga Thakur erinnerte sich an sein Versprechen. Er hatte gesagt, er würde durch das göttliche Mantra den Nächsten, den er treffen würde, Leben einhauchen und so. Die Leiche hatte ja schon gebadet im Ganges, war also sauber. Vor der Einweihung sollte man ein Bad nehmen. Und dann flüsterte er das zehnsilbige Mantra in sein Ohr hinein und betete zu Krishna, dass alles gut gehen würde. Nach kurzer Zeit blinzelte der Leichnam, der ehemalige Leichnam, die Seele war also anscheinend wieder zurück, schaute Sharanga an und sagte, danke, bitte nimm meine demütigen Ehrerbietung entgegen. Und der Junge verneigte sich. Wer war das? Das war Murari. Murari war 8 Jahre alt gewesen, er lebte in einem Dorf und war einst in den Wald gegangen, wo ihn eine Kobra angegriffen hatte und gebissen hatte. Nun, Kinder, die noch so jung sind, 8 Jahre alt, werden in Bengalen nicht kremiert, sondern in einer Flussbestattung dem Ganges übergeben. Und so war Murari dann schon tot den Ganges heruntergetrieben. Sharanga hatte ihn dann ins Leben zurückgeworfen durch sein Mantra und er beschloss, ein Schüler zu werden von Sharanga. Wenig später kamen seine Eltern zu ihm zurück und sagten, Murari, es ist schön, wir haben gehört, dass du wieder lebst. Bitte komm zurück ins Dorf. Es ist eine Hochzeit schon geplant. Aber Murari sagte, wie kann ich meinen Vater verlassen? Er ist mein Vater, der mir Leben gegeben hat. Und er deutete auf Sharanga und beschloss sein Leben im Dienste von Sharanga zu lassen. Und seine Eltern verstanden das, denn sie kamen aus diesem Kulturkreis und waren damit zufrieden. Murari wurde in der Folge, und darauf kommt es uns heute Abend an, weil er so großes, tiefes Vertrauen hatte, furchtlos. Das heißt, wenn er zum Beispiel Tiger sah, damals gab es noch die schönen bengalischen Königstiger, da lief er dem Tiger nach, erwischte sie und hielt sie an und setzte sich auf die Tiger herauf und ritt auf den Tigern. Wie sind sie denn? Das ist wenigstens, hat noch Leben, diese Geschichte. Er ritt auf den Tiger. Manchmal, er war ein Mystiker, der Yoga-Übungen kannte, die wir nicht kennen. Manchmal, wenn er seine Ruhe haben wollte, beschwerte er sich seinen Schoß und ging dann mit einem Stein auf dem Schoß unter in den Ganges und meditierte für längere Zeit am Boden des Ganges. Hin und wieder wurde er auch gesehen, wie er mit Schlangen spielte. Er hatte keine Angst, denn er wusste ganz praktisch, dass das Leben ewig ist. Für die Seele ist es weder Geburt noch Tod, noch wird sie, da sie einmal ist, jemals auch zu sein. Das war Muraris Verwirklichung. Genau. Ups. Das war mir wahrlich total Verwirklichung. Weswegen ich diese Geschichte erzählt habe, ist, um euch aufs Neue noch einmal geistig zu erreichen mit einem Thema, was sehr wichtig ist. Im spirituellen Leben geht es darum, Vertrauen zu entwickeln. Shraddha. Murari hatte eine Verwirklichung gehabt. Und deswegen war sein Vertrauen in Krishna sehr, sehr groß. Er hatte gesehen, dass er ewig ist. Er hatte ja gerade den Tod seines physischen Körpers überlebt. Er wusste, dass es einen Gott gibt. Und deswegen hatte er es sehr einfach in seinem spirituellen Leben und konnte, weil er so viel Vertrauen hatte in Krishna, immer mit dem Schutz des Herrn rechnen. So ritt er auch auf Tigern, also ich würde das nicht unbedingt imitieren. Ich habe einmal ein Buch über Dompteure gelesen. Da wurde gesagt, was das wichtigste Prinzip eines Dompteurs ist. Wenn der Dompteur in einen Tigerkäfig hineingeht, muss er seinen Geist unglaublich gesammelt haben. Wenn die Tiger nur eine Schwäche sehen, wenn er zum Beispiel vielleicht ein bisschen traurig ist, weil er irgendetwas Trauriges erlebt hat, und er kommt so mit dieser Mut, dieser Stimmung in den Käfig, dann nimmt er sofort diese Tiere wahr, die wissen, jetzt ist er nicht mehr so stark, wie er war. Denn der Dompteur ist nicht stark durch physische Kraft, sondern durch Konzentration, durch Mindpower ist er den Tieren überlegen. Die müssen sich unglaublich fixieren während der Arbeit in der Manege. Und jeder kleinste Slip, der ein Mindslip ist, wird von den Raubtieren wirklich ausgenutzt, die ja nicht gerne in der Manege sind und diese sportlichen Aufführungen machen. Das tun sie nur unter Zwang eigentlich. Um den Gefahren, Murari war also unglaublich fixiert. Das gleiche gilt auch für einen Devoti. Ein Devoti muss auch sehr, sehr fixiert in dieser Welt sein. Und zwar fixiert in Shraddha, in Vertrauen. In dem Augenblick, wo der Devoti an seinem Shraddha einen Schaden nimmt, an seinem Vertrauen einen Schaden nimmt, schneidet er sich im Grunde genommen unbewusst von der göttlichen Versorgungsquelle ab. Deswegen ist in jeder Tradition, religiösen und auch spirituellen Tradition, sehr viel Wert gelegt darauf, dass man Shraddha entwickelt. Und Shraddha ist meistens am Anfang des Krishna-Bewusstseins da. Warum? Weil man durch das Hören der Philosophie und das vorgelebte Beispiel der Devotis überzeugt ist, dass da etwas ist. Wir haben heute bei Ketanga und Gaveshi einen Brief durchgelesen von einem Devoti, der ein unglaubliches spirituelles Erlebnis hatte mit Krishna. Diese Devoti war 3 Tage lang total krank, fieberkrank, und ein ganz junger Devoti, und er beschreibt, wie sie in Vrindavan auf diesem fieberheißen Bett lag und merkte, wie sich der Kreislauf verlangsamte und dann die Gedanken. Alles, was sie zum Schluss tun konnte, ist auf die ewig kreisenden Bewegungen des Fans zu schauen. In der Decke die Luft zu führen. Sie war sehr fieberkrank und sie fing an, ins Delirium zu verfallen, wo sie immer wieder eine Stimme hörte, komm zu mir zurück, komm zu mir zurück. Aber diese Stimme war nicht so göttlich. Dann saß ich 3 Tage lag ich so und plötzlich sah ich Krishna. Ich bin mir 100%ig sicher, es war Krishna, schreibt sie. Und Krishna sagte zu mir, glaube und vertraue und habe Geduld. Dir kann 100% nichts geschehen, denn ich bin immer mit dir zusammen. Und sie war so überwältigt von diesem Erlebnis, sie war schon irgendwie so in so einem, also nicht mehr bei vollem Bewusstsein, aber dieses war in vollem Bewusstsein. Und es war ein nächster Satz, und sie sagt, ich weiß nicht, ob Krishna es sprach, aber es kam zu mir so an und ich wusste, was er meinte. Verzeihe und liebe. Und sie wusste, worauf sie das beziehen konnte. Es gab einen bestimmten Fall in ihrem Leben, wo das nötig war. Und sie sagte, als ich aufwachte, war die Krankheit nicht mehr in meinem Körper. Sie war weg. War gesund, ich war gesund. So, das sind viele haben Verwirklichungen am Anfang ihres spirituellen Lebens, wo Krishna ihnen einen Shraddha-Vorschuss gibt, einen Vertrauensvorschuss. Am Ende des spirituellen Lebens haben wir auch ein sehr starkes Shraddha, weil wir Krishna gesehen haben. Wo wir in Gefahr sind, ist in der Mitte. Wenn wir weder Anfänger sind, noch Siddhas. Vollkommene Seelen, die direkt Krishna verwirklicht haben. In dieser mittleren Phase, da wird Krishna zu uns, wird Krishna verborgen sein. Hinter den Wolken unseres Lebens wird er sich aufhalten. Hinter den Bäumen im Wald, durch den wir durchgehen. Hinter den Sternen von den Leuten, mit denen wir zusammenkommen. Und Krishna wird sehen, was ist das Shraddha dieses Devotees. In welcher Weise gibt sich dieser Devotee hier hin? Ich hätte jetzt gerne ein Zitat im Vidakta Madhava von Jiva Goswami heißt es, dass wenn Krishna am Abend zurückkommt von den Weideflächen, sind die Herden seiner Kühe und er selber von dem Staub bedeckt, den die Kühe aufwirbeln. Und so ist es schwierig, selbst für die Kenner der vedischen Schriften Krishna zu erkennen. Das ist jetzt Poesie. Diejenigen, die mit Rasika Poesie auseinandersetzen, wissen Sie. Jetzt will ich aus der Erläuterung von Prabhupada zitieren. Der Devotee kann, so sagt er, auch in der Dunkelheit des materiellen Daseins immer Krishna in der Dunkelheit sehen. Versucht einmal diese Übung, Krishna in der Dunkelheit zu sehen. Wenn ihr das könnt, dann seid ihr vollkommene Devotees. Genauso wie die höchsten Devotees können Krishna in Vrindavan klar erkennen, während der da seine Lilas austritt, während die gewöhnlichen Gelehrten der Vedas Krishna in den Seiten der Vedas nicht so klar sehen können. Nicht? So, Krishna in der Dunkelheit des Alltags zu sehen und den Alltag aufleuchten zu lassen in Krishna-Bewusstsein. Das ist die Aufgabe von jemandem, der sich in der Mitte zwischen Anfangsschraddha und Endschraddha, Anfangsvertrauen oder Vertrauensvorschub und Realisation befindet. Krishna in dem Staub zu sehen, das ist die Aufgabe von uns allen. Hari Bol. So, nun wollen wir nicht einfach nur ein, das sollten wir tun, Satz in den Weg setzen, sondern wir sollten, ich möchte ganz kurz ein bisschen die Herrlichkeiten von Shraddha Devi besingen. Shraddha Devi ist eine Persönlichkeit, die wir in unser Leben einladen müssen, die Göttin des Vertrauens. Wir müssen sie einladen in unser Leben. Sie ist nicht verkörpert zunächst einmal. Es ist nicht so eine verkörperte Person. Sie ist Ananga. Anga heißt mit einem Körper, Ananga heißt ohne Körper. Es ist ungefähr so wie der Liebesgott. Der Liebesgott ist nicht verkörpert. Aber manchmal merkt man es, im Grihastha-Leben vielleicht, wenn ihr mit eurem liebenswerten Partner oder Partnerin zusammen seid, plötzlich, man sitzt so nebeneinander und plötzlich kommt eine bestimmte Stimmung auf und plötzlich scheint Liebe verkörpert zu sein. Sie ist dann unser Herz wird bewegt Damodar macht das, glaube ich, immer so, irgendwie so. Sie verkörpert plötzlich die Liebe. Sie war nicht verkörpert im Raum und dann, ich weiß es nicht, ich kann es nicht, vielleicht kommt es heute wieder. So ist denn die Liebe verkörpert. Der Liebesgott wurde einst verbrannt von Shiva, als er Shiva in der Meditation störte und agitieren wollte, kam er an, Shiva schaute einmal und verbrannte ihn zu Körper und zu Asche und seit der Zeit ist er Ananga, ohne Körper. Aber er verkörpert sich immer da, wo eine romantische Stimmung auftritt. Nicht? Dann wird er plötzlich da und man hat vielleicht auch Schmetterlinge im Bauch und so weiter. Es werden schöne Gefühle, wenn man in dem entsprechenden Ashram ist. Shraddha ist auch eine Persönlichkeit, die überall gegenwärtig ist, die sich verkörpern will in unserem Leben. Wir müssen die Umstände dazu schaffen. Wenn man sich verlieben will, tut man sich vielleicht Blumen über die Ohren tun und Herzen auf das T-Shirt malen und geht. Ich möchte da nicht so ausführlich drüber sprechen, weil ich nicht jedes Mal nicht richtig das darstelle. Ihr wisst selber und könnt es selber ausmalen. So, damit Shraddha in unserem Leben sich verkörpert, ist es wichtig, dass wir sogenannte Tätigkeiten ausüben, die Shraddha oder Vertrauen bilden. Ein Devotee sollte versuchen, Faith-Building oder Shraddha-Building-Activities zu tun, sodass Shraddha in seinem Herzen erscheint. Prabhupada sagte einmal, in dem Vorgang, wo man über Krishna hört, sollte man zufrieden sein mit der Erkenntnis, dass nicht alles durch intellektuelle Debatten geklärt werden kann. Also wir können Krishna nicht einfach nur beschreiben, im Argument darüber sprechen und so weiter. So kommt Shraddha nicht. Shraddha kommt durch, nicht einfach nur durch Worte, sondern vor allen Dingen durch Tätigkeiten, die wir ausüben, die dann plötzlich das Feld bilden, in der sich Shraddha Devi manifestiert. Und dann ist sie da. Ihr werdet sie sofort erkennen in eurem Leben. Sie sieht wunderschön aus. Sie bringt einen dazu, das Unmögliche möglich zu machen im Leben. Man hat das Gefühl, dass es keine Hindernisse in dem Augenblick gibt. Und man hat jedes Mal das Gefühl, ab einer bestimmten Stufe plötzlich abgeholt zu werden. Man bemüht sich auf eine bestimmte Art und Weise und dann plötzlich ist Shraddha Devi da, nimmt einen bei der Hand und, ich komme jetzt ein bisschen rein, und zieht einen sozusagen über die eigene Grenze hinweg. So ist das mit Shraddha Devi. Ein wichtiges Prinzip, damit Shraddha Devi sich manifestiert, ist, man kann nicht in den niederen Erscheinungsweisen von Leidenschaft und Unwissenheit bleiben. Haribol. Wenn man in seinem Leben Tätigkeiten ausübt, die ein Bedecken von Tamagun und Rajagun, dann manifestiert sich Shraddha Devi nicht. Shraddha Devi ist eine Person, die in dem wunderbaren Ozean der Sattvagun sich tummelt, wie ein Delfin. Delfine zum Beispiel tun grundsätzlich nur bestimmtes Meerwasser aufsuchen und darin spielen. So kommt auch Shraddha Devi nur dann, spielt nur in dem Bereich unseres Herzens, der von sattvischen Eigenschaften, also tugendhaften Eigenschaften, wie soll ich mich ausdrücken, geprägt wird. Wir sollten also, wenn wir versuchen wollen, Vertrauen zu entwickeln, auf einer rein mechanischen Ebene ein Feld schaffen, das Shraddha Devi erscheinen kann, indem wir einfach unsere Sinne ein bisschen kontrollieren und den Geist kontrollieren, sodass er nicht in die niedrigen Erscheinungsweisen abwandert. Das ist ein mechanischer Vorgang. Dieser mechanische Vorgang ist nicht der allerwichtigste, aber ich fange auf dem untersten Level an. Der zweite Punkt, den ich mir notiert habe, ist, wir können beten zu Krishna, dass er uns Vertrauen gibt, dass er in unserem Leben erscheint. Ich muss mich immer erinnern an diesen Satz von Prabhupada: Was ist der Nutzen von Religion, wenn man nicht mit Gott sprechen kann? Also wir sollten da hinkommen, uns an Krishna zu wenden, ihn zu bitten: Krishna, bitte gebe mir auf meinem Wege Shraddha Devi. Bitte schicke sie zu mir. Sie wird bestimmt kommen, wenn du sie schickst. Das ist ganz, ganz eine gute Möglichkeit. Ich habe schon von Devotis gehört, die bewusst in Zeiten der Schwierigkeiten gebeten haben zu Krishna, im Herzen zu erscheinen und dort die Unwissenheit hinwegzutreiben. Es gibt besonders ein tolles Gebet: Lieber Lord Nishinadev, bitte erscheine in unserem Herzen und treibe die Unwissenheit hinweg, sodass wir durch deine Barmherzigkeit furchtlos werden können im Kampf ums Dasein in dieser materiellen Welt. Haribol. Das ist, kann man wirklich feststellen, wenn Lord Nishinadev erscheint im Herzen, lädt er meistens auch Shraddha Devi ein. Eine andere sehr schöne Empfehlung, die im Harinam Chintamani gegeben wird, wo Bhaktivinod Thakur sich mit dem Chanten der heiligen Namen beschäftigt und auch damit, wie man Hindernisse auf dem Weg überwinden kann, ist, dass er immer wieder sagt, das ist nur, lass bitte auf, lass auch bloß nicht zumachen, was dann, dass die sind gleich weg, weil die ja irgendwo ankommen müssen. Vielleicht kommen sie direkt hier unter und sagen: Herr Lüder, wir haben gehört, hier hat jemand kein Vertrauen und leidet, der muss jetzt ins Krankenhaus des Vertrauens eingeliefert werden. So, ein Punkt, der immer wieder in den Schriften gegeben wird, um Vertrauen zu entwickeln, ist, dass wir in unserem Leben Gemeinschaft haben mit Devotees. Erinnert euch daran, Vertrauen wird geboren in der Gemeinschaft von echten Devotees von Krishna. Wir haben heute Morgen darüber gesprochen, dass eigentlich Devotees der Beweis dafür sind, dass das Leben des Krishna-Bewusstseins ein reales Leben ist. Zum Beispiel wird immer wieder empfohlen, dass wir uns über das Leben von Haridas Thakur Gedanken machen und es tief verinnerlichen. Haridas Thakur war der Namacharya des Heiligen Namens, derjenige, der durch sein eigenes Denken ein Beispiel gab über den Heiligen Namen. Haridas Thakur, es wird sogar gesagt, dass die Votis beim Chanten eine Kette tragen sollten mit dem Holz von dem Baum, unter dem Haridas Thakur gesendet hat. Ich habe so eine Kette. Morgen soll ich sie wieder anziehen. Das ist so geplant. Es heißt, dass, weil Haridas Thakur von morgens bis abends sendete, also 100 und, also 3x 64 Runden, wie viel ist das? 172 Runden, ne? 192 sogar. 192 Runden. Er chantete nur die heiligen Namen von morgens bis abends und lebte in transzendentaler Ekstase. Und deswegen sollte man seinem Beispiel folgen und sich an ihn erinnern. Das ist Haridas Thakur. Also Beispiele von großen Heiligen können uns helfen, dass wir inspiriert werden, das Ziel, was sie angestrebt haben und erreicht haben, ebenfalls anzupeilen mit großem Vertrauen. Eine andere Empfehlung, die immer wieder gegeben wird, um das Vertrauen, was in einem vielleicht noch gestärkt werden muss, zu stärken, ist, zum Heiligen Dharm zu kommen. Nach Vrindavan Dharm zu gehen. Aber es ist ja ganz wichtig, Vrindavan Dharm zu erreichen, steht noch einmal einen bestimmten Wissen. Um wirklich auf der spirituellen Ebene anzukommen in Vrindavan Dham. Viele Devotees sind auch nach Vrindavan Dham gekommen und haben genau das Gegenteil erlebt, nämlich dass ihr Vertrauen nicht gestärkt wurde. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit der Parsival-Legende auseinandergesetzt. Das ist eine mittelalterliche Legende über einen einfachen Jungen, der durch seine Taten im Namen der Gerechtigkeit qualifiziert wird, in der Tafelrunde des tugendhaften Arthurs zu landen. Er ist eigentlich kein Ritter von Geburt, sondern ein einfacher Bauernjunge oder Bauernknabe. Und das ist sehr interessant. Er geht dann los, um den Heiligen Gral zu finden, ein Trunk, der Unsterblichkeit gibt. Um den Gral jedoch zu bekommen, muss man, wenn man vor den Gral tritt, ihn eine Frage stellen. Als Parsival 15 Jahre alt war, kam er das erste Mal in das Gebiet des Heiligen, kam er in eine einsame Wüstenlandschaft, und er traf plötzlich einen Fischer auf einem See, ganz mystisch also, und der Fischer sagte ihm, du bist bestimmt hier, um irgendwo unterzukommen. Parsival erinnerte sich in dieser Sekunde, dass ihm vorher jemand gesagt hatte, dass im Umkreis von 30 Meilen niemand sein würde, niemand wohnen würde. Es war schon abendgemacht. Und er traf plötzlich den Fischer und sagte, du möchtest bestimmt umkommen. Das Schloss des Grals wartet auf dich. Geh jetzt den Weg herunter und dann nach einer Lichtgabelung links und dann wirst du in das Schloss reinkommen. Er geht da rein. Er sieht plötzlich ein Schloss vor ihm auftreten. Eine Hängebrücke geht runter und er geht rüber die Hängebrücke schlicht zu. Und er wird begrüßt von Adligen, von 400 Adligen. Und der verwundete König liegt dann auch dort in der Halle. Und ihm wird der Gral gezeigt. Aber er kann nicht die Frage stellen. Seine Zunge ist wie angelehnt. Er ist überwältigt von dem. Sondern viel später bekommt er eine zweite Chance. Er geht zu einem Eremiten und der Eremite sagt, du wirst sicherlich den Heiligen Gral finden. Geh nur den Weg herunter und dann links um die Ecke und da ist das Schloss des Grals. Und er folgt dieser Anweisung, vor ihm baut sich wieder das Schloss auf, er geht über die Hängebrücke hinein, geht rein, die Adligen begrüßen ihn. Und alles wartet, denn wenn die Frage gestellt wird, wird der kranke König aufstehen und er kommt vor das Gral und sagt, wem dienst du? Der Heilige Gral antwortet Gott. Unsterblichkeit, Weisheit dient Gott. Und dann löst sich der Mysterium auf und so weiter. Ich kann euch jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, weil das unglaublich tiefsinnig ist. Und unglaublich mystisch. Es geht mir nur um eine Sache. Das Heilige Gral ist immer, so sagt die mittelalterliche Deutung, ist immer da. Wir brauchen nur das richtige Bewusstsein zu haben, dann kommen wir dorthin. Dann ist es einfach nur um eine Weggabelung. Man muss geradeaus gehen und dann links. So ist es auch mit Vrindavan Dham. Vrindavan Dham ist einer mystischen oder spirituellen Dimension. Um es zu erreichen, müssen wir Vertrauen haben. So ist es auch mit dem Krishna-Bewusstsein. Krishna ist immer da, aber wir können ihn nur erreichen, wenn wir die Hilfe von Shraddha Devi haben, die uns führt, einfach nur eine kleine Strecke, dann um die Kurve hinweg und dann tschupp, ist es da. Krishna-Bewusstsein ist eine spirituelle Größe, die auf uns wartet, entdeckt zu werden. Man braucht nicht lange zu suchen und zu reisen. Krishna ist gerade da. Krishna-Bewusstsein ist gerade da. Ich komme gleich zum Ende. Wird ein bisschen philosophisch, glaube ich. Ne? noch gerade zuhören. Es ist gerade da. Wir müssen nur die wunderschöne Göttin der Shraddha Devi haben als Gefriedigt. Auf die kommt es darauf an, dass sie in unserem Herzen residiert und wir ihre Hilfe in Anspruch nehmen. Gut, Hare Krishna. Ich bin wieder einmal gut durch die Lecture durchgekommen. Ich frage mich, ob ich euch alle erreicht habe. Ist euch das klar, wie wichtig das ist, Vertrauen zu haben? Und das wird immer wieder in die Prüfung genommen in dieser Welt. Das wird immer wieder, muss immer wieder erneuert werden. Sie muss immer wieder eingeladen werden. Und sie ist, es ist letztendlich ein mystischer Vorgang, sie zu erreichen. So, Hare Krishna. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen oder sagen wir, möchtet ihr vielleicht auch, dass ich noch ein anderes Thema anspreche? Ich sehe immer vor mir diesen Murari Chaitanya, der da in diesem heiligen Holy Place ist, in Vrinda in Mayapur. Und dann dieses Erweckungserlebnis hat von Sharanga Thakur zum Leben erweckt zu werden. Im spirituellen Leben kommt es darauf an, dass wir in unserem Leben eine Transformation des Herzens erlangen, dass unser ganzes Herz durchblüht wird von der Gegenwart Shraddha Devi. So wichtig. Es werden jetzt Zeiten kommen, wo wir das wirklich reisen können. Ich habe eine viele Reisen jetzt durch viele Devoten sehe und verstärkt und ich kann sehen, dass Krishna von unsere Bewegung jetzt vor eine totale Herausforderung gestellt hat. Und die Institution mit ihren Versprechungen hat sich ist im Rückzug begriffen, weil es im Augenblick, weil so viele Schwächen in ihr vorgefallen ist, dass viele Menschen das Vertrauen verloren haben, zu Recht, glaube ich, in diese Institution. Jetzt wird es für diese Menschen und für uns alle wichtig sein, dass wir uns nicht abhängig machen von Äußerlichkeiten, die Institution, sondern dass wir unser Vertrauen in Krishna unabhängig von äußeren Schriften entwickeln. Ich denke, das ist die Herausforderung, die so und so ansteht, ein eigenständiges, größeres Leben zu führen, wo man auch ohne äußere Schriften auskommt. Das heißt nicht, dass man ohne die Gemeinschaft von Devotis auskommt, aber nicht nur von institutionellen starren Formen. Das ist jetzt die Zeit, die kommt. Das ist die Lektion, die Krishna unsere Institution noch gibt. Und das ist eigentlich schön, aber das wird ein wesentlich anspruchsvollerer Pfad sein, als der Pfad mit äußeren Hilfen und Stiften. Es wird ein wesentlich anspruchsvollerer Pfad werden, wo wir bestimmt auch viele sehr qualifizierte Spiritualisten anziehen werden, die diesen Pfad sich früher und Pfad angezogen führen. Gut.
Ich kann das nicht sehen, dass es eine Person ist.
Es ist einfach für mich das Leben. Diese Erfahrung ist sicherlich richtig. Ja. Ich habe das von Bhakti Vinod Thakur Ausspruch: Now let us sing the glories of Shraddha Devi. Das ist an über diese Persönlichkeit gesprochen. Aber das ist nur ein Bild und manche Bilder sind für uns nicht, nicht jeder kann mit diesem Bild so viel, mit allen Bildern so viel anfangen, aber ja, du hast völlig recht in dem Schade ist ein Vertrauen, das im Herzen existiert. Und das Vertrauen ist eigentlich immer da, so heißt es, kommt darauf an, worauf wir es richten. Das Lebewesen ist immer von Schade erfüllt. Es muss in irgendwas Schade haben. Der Devotee, der richtet das Shraddha auf Krishna und will ihn lieben, weil das Selbstverständnis ist durchaus richtig.
Und zwar, wenn
Nein, Shraddha ist Shraddha und Liebe hängt sicherlich zusammen, aber es sind zwei verschiedene Dinge. Shraddha ist einfach wird als Vertrauen und Liebe ist ein liebevolles Gefühl. Ja. Ich kann sehr viel mit diesem Einzug dieser, genauso wie der Liebesgott, nicht der unverkörpert ist, plötzlich verkörpert ist. So gibt es auch das Vertrauen. Man hat da nichts damit zu tun. Und plötzlich entwickelt man dieses unglaubliche Vertrauen. Wenn ich das jetzt tue, wenn ich diese Dinge ausübe, oder einfach Krishna ist der Rest.
Genau, dann denkt man nicht
an Krishna, ja.
Ja.
Nun, jetzt hast du es aber. Ja. Ja. Genauso wie du es gedacht hast, wenn da eine Serie ist. Ja. Am Anfang ist es groß. Am Ende auch. Aber in der Mitte. Ein großes, was eine sehr nice Sache ist, wenn ein Devotee einfach lernt, sich an Krishna zu wenden, der einfach im Herzen gegenwärtig ist. Sehr oft ist es wichtig, einen Ruf nach Krishna zu richten, einen ernsthaften Ruf vom Herzen. Oh Krishna. Und dann kommt Krishna plötzlich ins Leben hinein. Er ist ja im Herzen da und wartet im Grunde genommen darauf, dass das Lebewesen sich ihm zuwendet. Wir müssen aufpassen, dass wir unser Leben so, dass wir in unserem Leben immer wieder aufwachen und sagen, oh Krishna. Und nach Krishna rufen. Gar nicht sehr schwierig. Das ist der ernsthafte Ruf, der immer wieder erfolgt. Manchmal hören wir auf zu rufen, aber ein richtiger Devotee, so Govindamaharaj hat immer so nice gesagt, der sollte immer in der Haltung sein, nach Krishna zu weinen, nach Krishna zu rufen. Nicht wie der Kleine, der da immer Juhu schreit und so weiter, nicht? Der ist bewusst in dieser Haltung, Hilfe zu brauchen. Nicht? Und so ist es ein Devotee in dieser Welt, wendet sich immer an Krishna. In jeder Situation. Krishna tut nichts Lieberes, als dem Devoti dann auch zu erscheinen. Unter dem, für den Devoti zu sorgen. In den Schriften sind immer wieder solche Beispiele gegeben. Zum Beispiel war da eine Familie, mit der Geschichte möchte ich enden, die finde ich sehr, sehr schön, es wird euch im Herzen bestimmt zufriedenstellen. Es war eine Familie da, der Mann war ein Brahmana, der regelmäßig in der Bhagavad Gita lag. Leider war es so, dass da kaum ein Einkommen war. Und an einem Tag war es so schlimm, er hatte die Bhagavad Gita gelesen, seine Frau hatte zu ihm gesagt, du musst es doch jetzt endlich mal was für das Einkommen zu ihm gesagt. Ja, das war das ja auch ein. Und er ging dann los. Und an diesem Tag war es ganz schlimm. Er hatte nichts. Als er zurückkam, die Leute sagten, gerade ist jemand gestorben in der Familie, deswegen können wir die nicht geben, gerade ist ein Unfall geschehen, also keiner im Dorf gab etwas und die waren sehr hungrig, er kam, kehrte dann zurück und er sagte zu seiner Frau, es tut mir so leid, aber wir haben es nicht gekriegt. Ach, sagte seine Frau. Aber du liest doch immer in der Gita, das muss doch wahr sein, was du da liest. Dass Krishna für seine Devotees sorgt. Ja, sagte der Mann, das muss auch irgendwie wahr sein. Die Frau sagte, schau die Kinder an, sie sind hungrig heute. Was ist denn das für ein Krishna? Und sie kam in diesen, wie man so kommt, wenn man sehr hungrig ist, in diesen Zweifel hinein. Und dann sagte der Mann, ach, wir gehen jetzt einfach zu Lord Jagannath. Und sie ging los, es war in einem Dorf, was ziemlich in der Nähe von Jagannath Puri war. Und sie gingen dann hin zu Lord Jagannath und kamen an um 1 Uhr morgens. Kinder waren wirklich müde, hungrig, müde und er sagte dann, jetzt ist der Altar zu, wir können jetzt nicht mehr dahin. Und sie legten sich dann an irgendwohin in einem dieser Gärten. Das ist in den Aufzeichnungen von dem Jagannath-Tempel drin, was jetzt kommt. Plötzlich kam jemand daher, hatte einen riesen goldenen Teller mit Prasadam drauf und sagte, das ist von deinem Herrn. Bitte nimm und du sollst es sofort essen. Er deckte seine Frau auf, Kinder, sagte, guck mal hier, es stimmt doch, dass Krishna zu seinen Devotees sorgt, wie es in der Gita versteht. Ich gebe ihm, was sie brauchen und erhalte das, was sie haben. Kein Problem. Und dann atmen sie da und dann schliefen ein und am Morgen kam die Polizei des Tempels. Die Pujaris hatten gesagt, dass der goldene Teller von Lord Jagannath wurde. Irgendjemand hat es gestohlen. Und die Polizei sah, da waren diese armen Leute, der goldene Teller lag direkt neben ihnen. Natürlich dachten sie, der war reingegangen in den Tempel und hatte den Opferpferd geklaut. Und sie weckten ihn auf und wollten ihn schon schlagen, aber er sagte, nein, nein, nein. Eine Jaggernaut hat es mir gegeben durch einen Diener und hat gesagt, ich soll es direkt essen. Die Polizei hat gesagt, dieses glauben wir dir nicht, komm mit uns, und sie nahmen ihn in das Gefängnis. So zur gleichen Zeit, am Morgen, hatte der König, der noch rastete, einen Traum von Lord Jagannath. Jagannath erschien ihm im Traum und sagte, meine Devotees sind da im Gefängnis, weil das missverstanden worden ist mit dem Opferfleisch. Das habe ich ihnen gegeben, weil sie so hungrig waren. Und sie brauchten ein Zeichen von mir, um Vertrauen zu haben in meine Worte in der Gita. Bitte hol sie aus dem Dings heraus, aus dem Gefängnis heraus, und bitte gebe ihm zweckeweise Reis, dass sie zu Hause genug haben. Der König geht sofort zu der Polizei. Der Inspektor sagt ihm, was der Traum war, und so wurden die Devotees befreit. In so einen Test werden wir auch hereinkommen. Und wir werden in unserem Leben das machen müssen, was diese armen Leute getan haben. Einfach gesagt haben, Krishna wird uns schon beschützen. Es ist sein Versprechen. Und dann zu ihm hingehen. Und dann wird sich unser Leben ändern. Und vielleicht sind wir ja noch einfach bereit, also das einfach nur laufen und für längere Zeit erhalten zu werden. Gut, damit möchte ich euch meine Vorlesung beenden. Vielen herzlichen Dank für die Vorlesung. Und zuhören. Und jetzt möchte ich gerne unseren Damodar-Verruf bitten und kurz zu ja. Wollen wir noch ein bisschen singen und der sagt uns dann Bescheid, wenn du soweit bist?